Radio Salü, die Martina Stratenshow.
Ich freue mich sehr, 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 dass ihr bei mir seid und ich freue mich auf die nächste halbe Stunde mit euch im Podcast der Martina Stratenshow. Eine Frage hätte ich noch. Ich habe natürlich viele Fragen, vor allen Dingen an meinen Gast der Woche. Das ist der Hammer. Mein Gast der Woche ist Christine Brandt und Christine Brandt ist Gerichtsreporterin. Und die erzählt mir gleich über reale Fälle, die sie vor Gericht erlebt hat und das geht echt unter die Haut. Sehr lustig bei der Nummer ist, Christine Brandt ist in Sansibar und wir telefonieren jetzt gleich, also quasi Sansibar Saarland. Hübsch, ne? Und es ist nicht wirklich zum Lachen, weil als ich das Buch von ihr gelesen habe, da war ich so erschrocken über diese Dinge, die da tatsächlich passieren. Und du kannst, nun schreibe ich selber Surlaya, also du kannst dir das nicht ausdenken, weil wenn du es dir ausdenken würdest, würden die Leute sagen, boah, jetzt ganz ehrlich, Straten, jetzt übertreibst du. Nee, also diese wahren Fälle von dieser Gerichtsreporterin, von Menschen, die quasi dein Nachbar sein könnten, die machen echt... Ja, also man kann es ruhig sagen, wie es ist. Die machen auch tatsächlich Angst. Also Christine Brandt, mein Gast in der Woche, auf dieses Gespräch freue ich mich sehr. Es gibt Post von Martina gleich hier. Es gibt ein wundervolles Buch, was ich euch vorstellen möchte. Das ist so richtig schön und so richtig wichtig. Und es gibt natürlich meinen Freund Arne Waag, der ist im Moment in New York, in Manhattan. Und ich bin so gespannt, wie es dem geht. Ich habe die ganze Woche an ihn gedacht und habe mir überlegt, wie der wohl klarkommt in Amerika und ob alles fein ist. Dann habe ich ein Video von ihm gesehen und da schüttet es aus Eimern. Dachte ich, na ja, gut, warum soll es dir nicht besser gehen? Warum soll es dir besser gehen als hier wie uns hier, wo wir auch so viel Regen abbekommen haben diese Woche? Fernsehtipp ist noch dabei und ich würde einfach mal sagen, ich fange mal ganz vorne an und fange mal mit dem Buch der Woche an, was ich diese Woche gelesen habe und was mich sehr fasziniert hat. Das Buch der Woche heißt Annas Lied und ist von Benjamin Koppel bei Fischer erschienen. Ein wunderbares Buch, eine ganz große europäisch-jüdische Familiensaga. Das war ein echter Überraschungsbestseller, der da aus Dänemark kommt und er handelt von Kopenhagen zwischen den beiden Weltkriegen. Die politischen Entwicklungen der späten 30er Jahre stehen unmittelbar bevor. Doch noch ist die Wohnung der Koppelmanns voller Trubel, Verwandter und Musik. Hanna, die jüngste der vier Geschwister, möchte eines Tages selbst Musikerin werden wie ihre Brüder. Doch für sie, das einzige Mädchen, ist ein anderer Weg vorgesehen. Kann sie die Pflichten ihres Lebens annehmen und ihre eigenen Träume trotzdem festhalten? Ich habe dieses Buch geliebt und ich habe es verschlungen und es war, ihr wisst, wie gern ich Sulla lese, aber es war auch schön, mal wieder was ganz anderes zu lesen. Die ersten Sätze habe ich natürlich auch für euch. 1945, Höganäs, Schweden. So, jetzt geht es schnell. Die schwedische Krankenschwester wischte Hanna mit einem feuchten Tuch die Stirn ab. Du bist tapfer, sehr tapfer, ganz wunderbar. Hanna biss die Zähne zusammen. Ihre Stirn war rot, die Wangen bleich und ihre Augen brannten vor Schmerz, ohne dass sie auch nur eine Träne sie verließ. Ihre Finger umklammerten die kalten Metallstangen des Krankenhausbettes. Ihre Nägel bohrten sich in die Handflächen. Hanna spürte, wie ein Schrei sich in ihrer Kehle formte und in die Welt drang. Aber sie erkannte ihre eigene Stimme nicht wieder. Sie klang so schrill und so hilflos. Es ist ein wundervolles Buch. Ihr merkt es schon an diesen paar Sätzen, wie fein gezeichnet es ist und wie schön es geschrieben ist. Es ist wirklich eine weltumspannende Geschichte über Liebe, Hoffnung und die heilende Kraft der Musik. Annas Lied von Benjamin Koppel ist bei Fischer erschienen und ich kann es euch nur empfehlen. Ich weiß nicht, ob euch das auch so geht, aber ich nehme mir jedes Mal wieder vor, boah, ich lebe jetzt mal ein bisschen gesünder. Ne? Das hält dann so eine Woche an, dann kommt Ostern. Ich, ohne Scheiß, an Ostern? Das war nicht gut. Da hatten wir echte Gelage, würde ich sagen. Und das Schlimme finde ich nach solchen Tagen, du kommst irgendwie so schlecht wieder rein ins gesunde Leben. Ich glaube, das hat was mit dem Blutzuckerspiegel zu tun, wenn du dir vier Tage lang die Schokoeier um die Nase knallst. Dann wird es natürlich auch schwierig, deinen Insulinspiegel wieder ein bisschen einzupendeln und drauf zu verzichten. Mir fällt das diese Woche echt schwer nach Ostern oder ist mir sehr schwer gefallen, fällt mir auch auch bis heute noch schwer. Jetzt so gegen Ende der Woche wurde es besser. Mich da so ein bisschen wieder einzukriegen und mal diese Curves nicht mehr zu haben, also diese Kurven von oben nach unten und ich will jetzt Zucker und ich brauche den jetzt und wenn es nur ein Kaffee mit Süßstoff ist, alles nicht so gut, wirklich. Und ich habe mir diese Woche in Post von Martina dann mal Gedanken übers gesunde Leben gemacht. Liebes gesundes Leben. Du bist schlank, nicht Raucher, du brauchst keine Kohlenhydrate und keinen Zucker. Du machst ganz viel Sport und gehst jeden Tag spazieren. Du gehst abends ganz früh ins Bett, ohne Fernsehen bis nach 1 Uhr nachts. Und du stehst jeden Morgen um 7 Uhr auf, ohne zu gähnen. Du färbst dir nicht die Haare, du schminkst dich nicht und du benutzt Deo ohne Aluminium. Entweder machst du Intervallfasten oder du isst zweimal im Jahr eine Woche lang gar nichts, weil das den Darm entgiftet. Ich könnte noch stundenlang aufzählen, was es braucht, um so ein gesundes Leben wie dich zu führen. Nur machst du Spaß? Das, was ich an meinem Leben liebe, das sind schon ein paar von den Dingen, die du uns verbietest. Ich liebe Schokolade und in der Sonne liegen. Ich mag es zu feiern und habe so furchtbar gerne geraucht. Mein Lieblingsessen sind Nudeln und nein, ich esse sie mittlerweile nicht mehr jeden Tag. Fernsehgucken ist toll, auf der Couch liegen auch und nach 0 Uhr einschlafen ist für mich normal. Ich weiß, dass es besser wäre, wenn ich so leben würde wie du. Gesund nämlich. Aber ich möchte nicht irgendwann mal sterben und alles verpasst haben, was ich liebe. Denn wer garantiert mir, dass ich länger lebe, wenn ich gesund lebe? Komm, wir machen einen Deal. Ich achte mehr auf dich und du guckst weg, wenn ich eine ganze Tafel Schokolade esse oder den Löffel ins Nutella-Glas tauche. Liebste Grüße, deine Martina. Mein Freund Arne Wag ist dran. Er ist in Manhattan.
Good morning.
Ja, good morning, Mr. President. Alles gut bei dir?
Mr. President? Nein. So alt bin ich auch wieder noch.
Ja, aber du könntest es ja mal versuchen. Es kann nur besser werden. Also ich meine, also es könnte auch schlimmer werden, aber eigentlich könnte es besser werden.
Da waren wir gestern schon mal im Trump Tower.
Oh, apropos, ne? Ja, und nicht gut?
Da war halt niemand, nee. Aber der hat ganz witzige so Souvenirs, die man bei ihm kaufen kann.
Ich finde nichts an diesem Mann witzig, auch nicht die Souvenirs.
Nein, das ist auch nicht witzig. Wirklich, also es war auch niemand da. Ich möchte das dazu sagen. Es war niemand da.
Nur ihr.
Es war niemand in seinem 45. Café, niemand.
Okay, okay, okay. Also, wie ist es denn außer Trump Tower? Erzähl mir ein bisschen.
Wir haben sehr viel Regen miterlebt. Es ist auch irgendwo hier, ich glaube am Broadway, das ist eine sehr lange Straße. Ich dachte immer nur, da sitzen drei Häuser und da sind Musicals drin. Nein, das ist eine der längsten Straßen hier in Manhattan. Mhm. Und da ist ein Baum umgefallen. Da hat man gleich eine Sondersendung über Good Morning America gemacht. Es ist schon viel.
Ja.
So, ich bin nicht so beeindruckt von diesen Hochhäusern. Da bin ich sonst auch nicht so ein großer Freund von. Aber es ist schon, also du gehst halt hier durch die Straßen und du hast dann halt immer so Stores, wo man denkt, ach krass, die gibt es auch als Store.
Mhm.
So, also so riesige, also wir waren jetzt bei Tiffany zum Beispiel drin, ja.
Mhm.
Das kenne ich bei uns nur.
Habt ihr euch Ringe ausgesucht?
Nein.
Mann!
Ich wollte da ein Frühstück essen, aber das war mir zu teuer. Ja. Ansonsten, und was ich so schön finde an den Amis, die sind halt alle so freundlich.
Ja, das sind wie die Rheinländer, die Amis.
Ja.
Das ist tatsächlich
ja,
so. Ich meine, du kommst da irgendwo rein und alle, ja, hallo. Und genauso ist es bei uns zu Hause auch. Ich meine, bei mir im Hochwald ist es manchmal etwas knorzig. Und in Hamburg ist es ja auch manchmal etwas stiller.
Ja,
aber
wir sind immer sehr freundlich. Wir sind auch eher sozusagen das Manhattan.
Nein, nein. Ihr seid vornehm zurückhaltend, würde ich sagen.
Ja, das stimmt auch wieder, ja.
Aber was so ein echter Amerikaner ist, der poltert rum. Und der macht mal direkt die volle Dröhnung. Ja, wie geht's dir und wie toll du das machst? Und nein, was hast du eine schöne Hose an und so. Ja, da kannst du jetzt sagen, oh, die übertreiben. Aber man fühlt sich besser, finde ich.
Absolut. Und also ich finde das schön. Ich mag es auch, wenn man hier irgendwie in eine Boutique geht, die gar nicht so teuer ist. Aber dann einem gleich die Klamotten abgenommen werden und wir legen das schon mal da hinten.
Aber obwohl, das habe ich hier auch. Das macht man für mich hier auch, für dich nicht?
Ja, natürlich, ja, weil du prominent bist.
Nee, ich bin null prominent. Hast du sie noch fest?
Ich bin hier halt prominent, weißt du.
Ach, Quatsch. Also ich finde, das gibt's hier auch. Darf ich Ihnen das schon mal in die Kabine hängen und so? Das kenne ich.
Ja.
Das ist jetzt nicht so besonders. Aber jetzt erzähl doch mal, wie ist das Essen? Was esst ihr? Was macht ihr abends?
Burger. Wir essen sehr viel teures Essen, das muss ich auch sagen. Aber es ist auf dem Tisch Fisch ist es nicht so teuer. Also wir haben jetzt sehr viel Burger gegessen, sehr viel paniert. Das ist alles super. Wir gehen jetzt heute Abend zu einem guten Japaner, wo sonst wohl auch Heidi Klum unterwegs ist.
Ach nee, der feine Herr.
Ja. Absolut.
Sag mal. Vielleicht triffst du die ja.
Ich bin mir ziemlich sicher, da kann ich endlich mal mit jemandem hier Deutsch sprechen.
Dann könntest du auch ein Foto machen und sie würde sagen, Arne, ich habe heute leider kein Foto für dich.
Naja, ich sehe so gut aus hier.
Wer weiß. Ich wünsche euch noch eine ganz schöne Zeit. Grüßt deinen Mann von mir, den lieben Konrad. Und wenn ihr nochmal zu Tiffany's geht, dann macht ihr das mit den Ringen bitte. Müsst da nicht frühstücken, ihr sollt da Ringe kaufen.
Übrigens, bei Tiffany's ist alles nach Metallen geordnet. Unten ist Gold, darüber ist Silber und dann ist so gemischt.
Ich weiß.
Und dann kann man frühstücken.
Ja, wunderbar. Okay, mein Lieber. Macht's gut. Tschüssi. Diese Woche habe ich mich über Pink gefreut. Die hat nämlich erzählt, dass alles Geld dieser Welt, aller Erfolg, den sie hat, aller Spaß, den sie an der Musik hat, nichts ist gegen ihre Familie. Also gegen die Menschen, die ihr am allerwichtigsten sind im Leben und dass sie alles Materielle und Erfolgsdinge eintauschen würde gegen Zeit mit ihrer Familie, in denen es allen eben gut geht. Das ist schon eine tolle Frau, die Pink. Also mich fasziniert die immer sehr, weil sie so untypisch, also so ein untypischer Star ist, finde ich. Die ist so, naja, man hat so das Gefühl, die ist so bodenständig. Ja, ist jetzt so leicht dahergesagt, weil richtig kennen tut keiner von uns sie, glaube ich. Und aber man hat so den Eindruck, dass du mit dieser Frau mal gut einen Sekt trinken könntest oder von mir aus, was auch immer sie gerne trinkt, bin ich mir nicht so sicher, ob Sekt unbedingt zu Pink passt. Vielleicht dann doch mehr ein Whisky oder vielleicht ein Kaffee oder vielleicht ein Mineralwasser. Wer weiß es denn schon? Aber du könntest auf jeden Fall Zeit mit ihr verbringen und ich glaube, sie würde sie auch mit dir verbringen. Also ich glaube, die hat irgendwie so wenig Berührungsängste. Es war aber noch viel mehr los in der Promi-Welt diese Woche. George Clooney hat diese Woche gezeigt, was für ein cooler Papa er ist und was für eine coole Mama seine Ehefrau Amal sind. Die genießen nämlich ihr neues Leben in der französischen Provinz und sie wohnen da auf einem riesigen Anwesen und machen kleine Spritztouren durch die Dörfer oder sie fahren ihre Kinder Alexander und Ella selbst zur Schule und holen die auch selbst wieder ab. Da kamen diese Woche Fotos und das sah echt sehr cool aus. Clooney mit Jeans und so einer Blazerjacke und Cappy und Amal in so einem Senfton gekleidet, sehr sportlich, sehr edel trotzdem. Und er trägt den Zwillingen die Schultasche und die Rucksäcke bis vors Klassenzimmer. Also der macht echt einen auf Daddy cool. Die Zwillinge sollen hochbegabt sein. Die sprechen nicht nur Englisch, sondern auch fließend Französisch und Italienisch, im Gegensatz zu George übrigens. Also, ich bin gespannt, wie das da weitergeht und ob die sich da alle gut einleben, aber es sieht mal schön aus und er hat wirklich gezeigt, dass er ein echt cooler Daddy ist. Dann gab's diese Woche sehr traurige Nachrichten von Shannon Doherty und die Schauspielerin zeigt sich jetzt kämpferisch, aber sie verrät, wie weit diese Krebserkrankung, die sie hat, schon fortgeschritten ist. Seit 2015 kämpft der Beverly Hills 90-210 Star gegen Brustkrebs. Sie hat bisher ihren Lebensmut nicht verloren. Als sie die schreckliche Diagnose bekam und anstatt sich zurückzuziehen, hat sie ihr Privatleben mehr als zuvor mit ihren Fans geteilt. Und jetzt hat sie in ihrem Podcast, der heißt Let's Be Clear, gesagt, dass sie schon dabei ist, ihr Hab und Gut wegzugeben, denn sie möchte nicht, dass sich ihre Mutter nach ihrem Tod darum kümmern müsste. Und sie sagt, meine Priorität ist im Moment meine Mutter. Ich weiß, dass es schwer sein wird, wenn ich vor ihr sterbe. Boah, das ist so eine schlimme Geschichte und ich bewundere sie so sehr für all das, was sie da gerade macht. Und da weißt du auch nicht, wie du diesen Satz zu Ende kriegen sollst. Tut mir leid, ich höre jetzt einfach auf, weil ich finde es wirklich echt schlimm. Ein bisschen bessere Nachrichten, also um Längen bessere Nachrichten, gab es diese Woche von Natalia Wörner. Ich habe ja letzte Woche erzählt, dass Heiko Maas zu seiner Ex-Frau Corinna zurückgekehrt ist, ist ja mittlerweile auch durch alle Medien gegangen. Und da hat sich natürlich schon der ein oder andere und ich ehrlich gesagt auch gefragt, was ist denn mit Frau Wörner? Die Schauspielerin war ja nun sehr lange Zeit mit Heiko Maas zusammen. Und jetzt hat man wohl über die Ostertage gesehen, dass sie Besuch von ihrem Ex bekommen hat. Der Ex ist ein Kanadier, auch ein Schauspieler und mit dem hat sie einen gemeinsamen Sohn und der heißt Robert Seliger, also nicht der Sohn, sondern der Ex. Und Jacob Lee ist der Sohn, der ist 17 Jahre alt. Sie sagen aber, das ist alles vollkommen in Ordnung und normal, hier bahnt sich keine Liebesgeschichte an. Frau Wörner ist glücklicher Single, möchte sie auch bleiben, sucht sich jetzt in Berlin eine neue Wohnung und Alles ist schicko. Jo, was willst du mehr? Gerade was so Filme betrifft, finde ich, haben wir ja alle so unsere Präferenzen. Und ich gucke zum Beispiel sehr, sehr gerne James Bond. Sollte keiner von mir denken eigentlich, weil ich manche andere Dinge halt sehr gerne auch gucke. Horror und Thriller und Krimis und so. Und James Bond ist für mich so etwas, was mich an meinen Vater erinnert. Mein Vater war ein großer James Bond-Fan, meine Eltern beide. Und ich fand nichts toller, als wenn ein James Bond im Fernsehen kam, den mit meinen Eltern zu gucken. Meine Eltern sind sehr selten ins Kino gegangen. Aber wenn sie gingen, kannst du sicher sein, dass es einen James Bond gab. Und deshalb ist der Film dieser Woche eine kleine Hommage an James Bond und ich werde den natürlich gucken. Morgen 7:45 RTL, James Bond 007, keine Zeit zu sterben. Ich freue mich so auf diesen Film. Das ist quasi der Abschied mit Knall. Die bisher längste Bond-Mission beendet Daniel Craig dann und damit eben auch seine Karriere als Bond. Während Bond und Madeleine in Italien die Sonne genießen, holt sie auf schreckliche Weise die Vergangenheit ein. 5 Jahre später lebt 007 allein auf Jamaika, bis ihn CIA-Kollege Felix Leitner um einen Gefallen bittet. Bond soll ihm bei der Suche nach einem Experten für biologische Kampfstoffe helfen. Er willigt ein und findet sich nicht nur auf der Abschussliste des inhaftierten Ernst Stravo Blofeld, sondern auch im Visier des Inselschurken Lucifer Safin wieder. Und dann ist da noch Madeleines Geheimnis, das Bonds Welt aus den Angeln hebt. Also, der klotzt richtig mit starken Twists und sprengt die Grenzen auf sehr kompromisslose Weise. Aber es ist auch so ein bisschen nostalgisch, ne? Also, ich finde, Daniel Craig, den ich am Anfang als Bond gar nicht so wirklich mochte, hat das echt gut gemacht. Und es ist auf jeden Fall ein Film, den man sehen muss. Ich gucke den morgen Abend, 7:45, RTL, James Bond 007. Keine Zeit zu sterben. Freue ich mich drauf. Mein Gast in dieser Woche, das ist Christine Brandt. Sie ist Reporterin, Bestsellerautorin und Gerichtsreporterin. Herzlich willkommen in der Martina Stratenshow, liebe Frau Brandt.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Hallo.
Die Arbeit als Gerichtsreporterin stelle ich mir ziemlich nervenaufreibend vor. Ist das so? Gehen Sie mit den Fällen nach Hause? Macht das was mit Ihnen?
Die Fälle gehen mir nahe, aber ich lasse sie nicht zu nahe an mich ran. Wenn ich als Gerichtsreporterin in einem Gerichtssaal drin sitze, dann habe ich den Laptop vor mir oder den Schreibblock und das hat die Wirkung eines kleinen Schutzwalls. Also, dass mich das ein bisschen schützt vor dem Elend, vor den Abgründen, die sich da eröffnen. Und das hilft mir bei der Arbeit sehr.
Hat sie diese Arbeit verändert? Gehen Sie vorsichtiger durchs Leben jetzt, wo Sie wissen oder ganz nah spüren, dass es an jeder Ecke was Schlimmes geben kann?
Nein, im Gegenteil. Also ich war zum Glück nie ein ängstlicher Mensch. Das hat mir das Leben viel leichter gemacht, finde ich. Und ich bin auch nicht ängstlicher geworden durch meine Arbeit am Gericht. Im Gegenteil. Also ich gehe immer noch sehr unvoreingenommen auf die Menschen zu und es macht mich auch glücklich, dass ich ein Leben führen kann, das eben nicht im Gerichtssaal endet. Also ich sitze zwar im Gerichtssaal als Reporterin, als Berichterstatterin, als Beobachterin, aber ich bin sehr, sehr dankbar dafür, dass ich ein Leben führen kann, dass ich nie als Täterin vor Gericht stand, dass ich nie als Opfer vor Gericht stand. Und im Gegenteil, das macht mir das Leben nicht schwerer, sondern ich bin vielmehr ein dankbarerer Mensch geworden. Mhm.
Seit fast 30 Jahren berichten Sie jetzt schon aus Gerichtssälen, das heißt, Sie haben schon viel gesehen und gehört. Glauben Sie, dass ein Mensch von Grund auf böse sein kann oder haben Sie da eine andere Theorie?
Ich denke, es gibt Menschen, die haben eine Veranlagung in sich, sei das Empathielosigkeit, dass sie sich nicht in andere Menschen hineinversetzen können, sei das eine psychische Krankheit. Ich denke, es gibt Menschen, die sind von Geburt an prädestiniert, dass sie böse Taten tun. Ich würde jetzt nicht sagen, dass das böse Menschen sind per se, aber dass die fähig sind, Böses zu tun. Und dann denke ich auch, dass es Menschen gibt, die gar nicht unbedingt prädestiniert sind, böse Sachen zu machen, die aber in ein Leben hinein katapultiert werden, dass sie zu Straftätern werden lässt. Also ich denke, es gibt beides und es gibt eben auch die fatale Mischung, was dann manchmal zu sehr schlimmen Verbrechen führen kann.
Frau Brandt, die Fälle in Ihrem Buch Wahre Verbrechen sind reale Fälle, die einen ganz tief berühren. Wie kam es dazu, dass Sie sie aufgeschrieben haben?
Ich habe jeden dieser Fälle als Gerichtsreporterin vor Gericht begleitet und journalistisch darüber geschrieben. Und dann nach den Gerichtsprozessen, wo ich tagesaktuell oder wochenaktuell für die Zeitung arbeiten musste, habe ich mich zurückgezogen, habe alle Akten noch einmal studiert, habe Gespräche geführt mit Opfern, was manchmal im Tagesjournalismus nicht möglich ist, und habe dann diese Geschichten, diese Fälle, die mich selbst am stärksten berührt haben, noch einmal hintergründiger, größer aufgearbeitet.
Mir ist beim Lesen ganz oft der Gedanke gekommen, wie kann man danach weiterleben? Wie macht man das? Zum Beispiel im Fall der Familie, die ein brutaler Mörder als Geisel genommen hat. Wie hat diese Familie das geschafft?
Das ist eine sehr beeindruckende Familie und das ist auch das Schöne an diesen Geschichten. Ich habe da Begegnungen mit Opfern, wo ich wirklich vor Ehrfurcht erstarre und denke, diese Menschen sind so stark und die haben einen so guten Umgang mit dieser Tat gefunden. Und das ist schon sehr berührend, wie die Menschen damit umgehen können. Und ich denke, wenn ich an diese Personen denke, die Opfer geworden sind, dass wir alle viel stärker sind, als wir meinen. Also ich glaube, wir können schon viele, viele Schicksalsschläge aushalten. Natürlich gibt es manche Personen, die daran zugrunde gehen, das gibt es auch. Und dann erlebe ich eben diese Menschen, die aufstehen und sagen, ich will kein Opfer sein, das gönne ich diesem Täter nicht, mein Leben geht weiter. Und das ist eine Stärke, die sehr beeindruckend ist.
Wir sprechen gleich noch über genau diesen Fall. Aber erstmal 6 Fälle erzählen Sie in diesem Buch. Wie haben Sie da recherchiert?
Das sind alles Fälle, die ich am Gericht begleitet habe. Und jeder dieser Fälle hat mich besonders berührt, sei es, weil der Täter ein ganz normaler Mensch ist oder wenn die Opfer ganz starke Opfer sind. Und ich habe dann die Gerichtsakten, die habe ich gekriegt als Journalistin, aber ich habe auch Kontakt aufgenommen mit den Personen, manchmal mit Angehörigen, mit Opfern selber, mit Tätern. Einer der Täter, der hat mich zum Beispiel selbst angeschrieben und mich gebeten, dass ich im Gefängnis besuche. Und eine Opferfamilie, das war eine aufwendige Suche, bis ich den Kontakt gefunden hatte. Und dann, wenn ich die Kontakte habe, dann sind das manchmal sehr, sehr lange Gespräche, nebst den Gerichtsverhandlungen, wo auch schon sehr, sehr viel ausgebreitet wird.
Frau Brandt, in dem Buch geht es um 6 Fälle aus Ihrer Zeit als Gerichtsreporterin. Ich würde gerne über 2 von denen, die mich besonders berührt haben, reden. Da ist einmal der Fall der Familie, die an einem ganz normalen Abend von einem brutalen Mörder als Geisel genommen wurde. Können Sie uns das mal kurz zusammenfassen?
Dieser Fall ist eigentlich sehr erschreckend, weil das Böse aus dem Nichts in diesen Familienalltag eingedrungen ist. Die Familie war zu Hause, wollte Abendessen. Die Mutter, Schmuckverkäuferin, hat eine eigene Schmuckfiliale, die kam nach Hause, da hörte sie etwas hinter sich und schon hatte sie eine Pistole am Kopf. Und der Täter zwang sie in die Wohnung und ihr war von Beginn weg klar, dass das ein gefährlicher Mann ist. Sie hat gesagt, ich wusste von Anfang an, dass der töten kann. Und sie wurden dann brutal gefesselt, die Tochter wurde noch sexuell missbraucht und dann hat er ihnen ein Kistchen hinten an den Rücken geklebt und gesagt, das sei Sprengstoff und sie müssten jetzt in den Schmuckladen gehen und sie müsse den Schmuck herausgeben und er konnte dann auch fliehen. Und Monate später wurde er dann aber gefasst und es stellte sich heraus, dass der gleiche Mann vor fast 20, 25 Jahren einen krassen Mord an einer 90-jährigen Frau begangen hatte. Also die Schmuckverkäuferin, die hatte das im Gefühl, dass das wirklich ein ganz, ganz krasser Straftäter ist.
Ich fand, dass alle 3 so unglaublich tapfer waren. Ich kann das gar nicht anders beschreiben. Die haben so gut, sie es konnten, in der Situation auch auf sich geachtet und auf den anderen. Vor allem die Tochter, die ja erst 20 war, als das passierte, die war so besonnen. Erlebt man das öfter, dass Menschen in diesen Situationen über sich hinauswachsen?
Ja, ich denke schon. Aber ich glaube, man muss auch der Mensch dafür sein. Also die Frau, die 20-jährige Frau, die hat in einem Heim für alte, kranke Menschen gearbeitet, wo es auch Krisensituationen gab. Und ich denke, man weiß es wahrscheinlich wirklich erst genau in dem Moment, in dem es passiert, ob man damit umgehen kann oder nicht. Mhm. Und diese Opfer in dieser Geschichte, also die beiden Frauen, die waren wirklich sehr präsent, sehr wach und auch nur dank ihrer guten Beobachtungsgabe wurde der Täter dann schließlich auch gefasst.
Wie geht es der Familie heute? Wie haben die das gemeistert? Wie leben die heute?
Also das Ehepaar, die Mutter, ihnen geht es recht gut, aber sie sagt schon, es sei nicht mehr alles gleich wie vorher. Also sie schaut sich regelmäßig um, ob jemand hinter ihr ist. In einem Restaurant sitzt sie mit dem Stuhl, mit dem Rücken gegen die Wand, weil sie nicht möchte, dass etwas hinter ihr passieren kann. Und auch die Wohnung, die ist besser gesichert als früher. Und die junge Frau, die auch noch diesen sexuellen Missbrauch erlebt hatte, die ist sehr am Leben, intensiv am Leben und gleichzeitig, vor allem wenn sich die Tat wieder einmal jährt, fällt sie in ein Loch. Also das geht nie weg. Ich denke, das wird ein Leben lang bleiben, aber sie sind stark genug, um damit umgehen zu können.
Ja, Sie haben geschrieben, dass sie sich ein Tattoo stechen lassen mit dem Datum des Tages, an dem es passierte, und immer wenn es ihr schlecht geht, guckt sie darauf und sagt sich, es ist mir schon mal schlechter gegangen im Leben.
Genau.
Das finde ich unfassbar.
So baut sie sich auf.
Ja, ja. Mein Gast der Woche ist Christine Brandt. Sie ist Gerichtsreporterin und Bestsellerautorin. Wir sprechen über ihr Buch Wahre Verbrechen. Und wir wollen jetzt von einem Fall sprechen, der mich zutiefst berührt hat. Frau Brandt, der Fall aus Ihrem Buch mit der Überschrift Lebendig begraben ist so unfassbar und so abscheulich, dass man ihn absolut nicht verstehen kann. Können Sie uns erzählen, um was es da genau geht?
Es ist ein Fall, der einem total ratlos zurücklässt. Ein junger Mann ist befreundet mit einem anderen jungen Mann, der etwas eingeschränkt ist. Der hat eine Lernhemmung und ist etwas langsamer als die anderen und ist schon lange auf der Suche nach einem richtig guten Freund. Und er glaubt, diesen Freund gefunden zu haben. Sie machen Ausflüge miteinander. Und dann hat der spätere Täter, dann plötzlich die Idee, dass er so Challenges machen möchte mit seinem Freund. Und eigentlich merkt man schon da, dass die Freundschaft sich nicht gut entwickelt, dass es da auch um die Ausübung von Macht geht. Und eine dieser Challenge für den Freund besteht dann darin, in eine Höhle hineinzukriechen. Und widerwillig macht das der junge Mann, der kriecht in die Höhle hinein und sollte dort 10 Minuten ohne Licht verharren, quasi als Mutprobe. Doch es werden dann mehr als 10 Minuten, weil sein angeblicher Freund, der Täter, der schüttet die Höhle von außen zu. Das ist nur ein kleiner Eingang und schleppt Steine an und macht das alles dicht. Und dann tut er, als wäre nichts. Er macht ein Feuer, brät eine Wurst und geht nach Hause und lässt seinen Freund in der Höhle sterben.
Es ist so unfassbar, vor allen Dingen, weil er auch immer wieder mal dahin zurückgeht am nächsten Tag und auch hört, dass der Junge noch lebt, aber nichts macht, ihn er einfach drin lässt. Also
Es ist eine Tat, die man einfach nicht versteht, und der Täter selbst, der konnte das auch gar nicht erklären. Man merkte dann schon, dass das ein junger Mann ist, der, glaube ich, nicht in andere Menschen hineinversetzen. Der hat, glaube ich, bis am Schluss nicht wirklich begriffen, was er seinem angeblichen Freund angetan hat. Und das sind Fälle, da sitzt man da und denkt, wie kann so etwas passieren? Wie kann jemand so etwas tun?
Was passierte mit dem Mörder? Ist er verurteilt worden? So was für eine Strafe hat er bekommen?
Ja, er hat eine lebenslängliche Strafe erhalten, und das bedeutet in der Schweiz, das kann auch lebenslang bedeuten. Und die Therapie, die er bereits begonnen hatte, in der Haft, die er bereits angetreten hatte, hat nichts gebracht. Er hat also auch im Gefängnis, hat er mit dem Brotmesser noch jemanden angegriffen. Und ich denke, er wird sehr, sehr lang, wahrscheinlich für immer hinter Gitter bleiben. Verstörend war auch bei diesem Täter, dass er so wahnsinnig harmlos wirkte. Er wirkte wie ein Milchbubi, sagt man in der Schweiz, wie ein sehr kindlicher, noch nicht erwachsener Mann. Und das hat das Ganze noch absurder gemacht.
Wie geht es den Angehörigen des Opfers? Die haben ja ein Jahr lang haben sie ihren Jungen gesucht. Niemand hat ihn gefunden, bis dann zufällig von Spaziergängern diese Höhle entdeckt wurde mit dem Julian drin. Wie geht es denen heute? Manchmal haben Angehörige ja so ein Erleichterungsgefühl, wenn dann endlich klar ist, was passiert ist. War das da auch so?
Nein, das war da nicht so. Oft, wenn nach langer Vermissenzeit jemand gefunden ist, dann sind die Personen froh, dass sie Gewissheit haben. Aber in diesem Fall haben die Angehörigen zwar die Gewissheit erhalten, dass das Opfer tot ist, aber sie haben auch erfahren, wie er zu Tode gekommen ist. Und diesen Angehörigen, also den Eltern, den Geschwistern, geht es überhaupt nicht gut. Also zum Beispiel die Schwester, die kann nicht mehr in einem Raum sein, der abgeschlossen ist. Der Vater hat die ganze Zeit Albträume, wo er in einer Höhle eingeschlossen ist, und stellt sich vor, wie sein Junge Angst gehabt haben muss. Und das ist ein sehr, sehr langer Prozess, den diese Familie zu gehen hat. Und Ja, also vor allem, weil man sie nicht verstehen kann. Es war wirklich ein grundloser Mord.
Liebe Frau Brandt, ich spüre an mir schon, dass es mich wirklich wieder betroffen macht und dass es ganz schrecklich ist. Trotzdem halte ich Ihr Buch für sehr wichtig, weil ich glaube, wenn man nicht versteht, warum etwas geschieht oder aus welchem Grund, kann man auch Verbrechen nicht verhindern oder bekämpfen oder sich selber stark machen, glaube ich. Deshalb kann ich es nur empfehlen. Das heißt, Wahre Verbrechen ist bei Knauer erschienen. Und ich mochte vor allem Ihre Sprache, das möchte ich Ihnen noch sagen, mit der Sie es geschafft haben, mich total in Ihren Bann zu ziehen.
Vielen, vielen Dank.
Sehr gerne. Und vielen Dank für das Gespräch heute. Ich sage es jetzt einfach mal, Sie sind in Sansibar im Moment und wir haben es tatsächlich jetzt so über diese ganze Entfernung aufzeichnen können und das freut mich sehr. Dankeschön.
Wunderbar, vielen, vielen Dank.
Das war's schon wieder für mich. Schon wieder zu Ende, der kleine Podcast hier. Er hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich habe natürlich noch den Spruch der Woche für euch. Eines Tages wachst du auf und wirst nicht mehr genug Zeit haben, um die Dinge zu tun, von denen du immer geträumt hast. Und ich finde, diesen Spruch, den muss man sich echt an den Spiegel pappen. Das ist so einer der Sprüche, die man immer wieder liest und denkt, ja, stimmt ja. Und dann macht man es trotzdem nicht. Ich wette, jeder von uns könnte auf Anhieb 3 Sachen sagen, die er unheimlich gerne mal machen würde und auf die er bisher immer verzichtet hat, weil es irgendwie nie die Zeit war, weil es irgendwie nie Geld da war dafür, weil man einfach so in seinem Trott ist und sich denkt, boah, das ist mir jetzt alles zu lästig, wenn ich das jetzt alles umsetzen will. Ob das eine Reise ist oder eine Person, die du treffen möchtest, mit der du unbedingt sprechen möchtest, ob das etwas ist, was zwischenmenschlich ist oder ob es etwas ist, von dem du sagst, boah, ich wollte mein ganzes Leben lang schon mal Punkt, Punkt, Punkt. Ich könnte jetzt an der Stelle sagen, ich wollte mein ganzes Leben lang schon mal nach Australien reisen. Habe ich bisher nicht geschafft. Ist blöd. Sollte ich eigentlich mal machen. Aber dann ist ja das Kind so klein und dann muss man sich ja an die Sommerferien halten. Und die Hunde sind ja jetzt 15 und 16. Wie soll ich das denn machen? Australien, da brauchst du mindestens 4-5 Wochen, damit du auch wirklich was siehst von diesem Riesenkontinent. Und wo sollen denn so lange die Hunde hin und so? Also ich sag ja, es gibt 1001 Grund, ne? Also in diesem Sinne hoffe ich, dass ihr eure Träume umsetzen könnt, diese Woche zumindest mal in Teilen. Und wir hören uns übernächste Woche wieder. Nächste Woche habe ich Urlaub. Und bis dahin, also bis wir uns wieder hören, passt ihr bitte gut auf euch auf.
Radio Salü, die Martina Stratenshow.